Guten Morgen und herzlich willkommen heute Morgen zum Gottesdienst. Ich möchte Sie begrüßen mit dem Wochenspruch für diese Woche, der steht im Epheserbrief im 2. Kapitel. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Das kann ja unter Umständen ganz schön sein, mal wo zu Gast zu sein, ne? Sich einladen zu lassen und zu versorgen. Aber ich muss zugeben, so ein Wochenspruch, der ist ja alle paar Jahre mal, jedes Jahr wieder dran. Ne? Wir haben ja jede Woche denselben Wochenspruch und dann habe ich auch schon öfter gelesen. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge. Dann durchfährt mich immer eine Erinnerung, die schon über 30 Jahre alt ist. Ich war in der Lehre, ist vielleicht noch was länger her als 30 Jahre, und war mit meiner Mitlehrling angemeldet zu einem Seminar in Köln. Und die sagte, ach komm, 3 Tage, bevor wir immer hin und her fahren, meine Schwester wohnt in Köln mit ihrem Freund. Ich sag denen, wir schlafen bei ihnen, dann können wir uns den Sprit sparen. Ja, gut gesagt, getan. Wir kamen an bei dieser Schwester und ihrem Freund. Boah, das war so deutlich zu spüren. Die waren gar nicht scharf auf unseren Besuch. Boah, ich war so dankbar, wie diese 3 Tage um waren und wir konnten wieder nach Hause fahren. Ich fühlte mich so unwohl als Gast. Ich fühlte mich mehr als Fremdling. Und da muss ich immer dran denken, wenn ich diesen Wochenspruch lese, wir sind bei Gott nicht Gäste, schon gar nicht ungeliebte Gäste oder fremd. Nein, wir sind Gottes Familie, Hausgenossen, Mitbewohner, Familie Gottes. Das ist doch was ganz anderes, nach Hause kommen, als irgendwo hinzukommen, wo man nicht gewollt ist, oder? Und das ist immer, was ich so super finde an diesem Bibelvers. Und deswegen heute herzlich willkommen. So. Und deswegen feiern wir heute Gottesdienst, um Gottes Liebe zu feiern, die uns bedingungslos gibt. Und wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Friede des Herrn sei mit euch.
Und mit dir.
Ganz besonders begrüße ich heute, obwohl schon Sommerferien sind, nochmal den Kindergottesdienst. Schön, dass ihr da seid, heute auch nochmal Gottesdienst feiern. Nach den Verkehrsnachrichten gestern dachte ich ja, NRW wäre entvölkert, ne? Alles wären vor Wassenden und Göschenden, aber schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns und wünschen euch auch eine gesegnete Stunde und singen gemeinsam euer Lied. Das war ein gutes Stichwort. Gleich in der Kollekte wollen wir für die Jugendarbeit der eigenen Gemeinde sammeln. Das passte ja. Und zu der Kollekte am Ausgang möchte ich Ihnen ein paar Worte vorlesen. Mit Ihrer Kollekte unterstützen Sie heute die ökumenische Notfallseelsorge Oberberg. Die ist nicht immer ökumenisch. Wenn Sie ein unerwartetes Ereignis das Leben von einer Sekunde auf die andere völlig auf den Kopf stellt, lässt die Notfallseelsorgende Betroffene nicht allein. Sie bietet schnelle, organisierte und verlässliche Unterstützung für Menschen, die durch eine persönliche Notlage in eine seelische Krise geraten sind. Geleitet vom Gedanken der Nächstenliebe hilft sie jedem Menschen, völlig unabhängig von Kirchenzugehörigkeit, Herkunft oder Weltanschauung. Orientiert am biblischen Vorbild des barmherzigen Samariters ist Notfallseelsorge verlässliche Nächstenliebe für Menschen in existenziellen Krisen, wie zum Beispiel bei häuslichen Todesfällen, schweren Unfällen, Suizid oder Überbringung von Todesnachrichten. Auch im Katastrophenfall ist die ehrenamtliche Notfallseelsorge rund um die Uhr das ganze Jahr einsatzbereit. Die Ehrenamtlichen brauchen kostenintensive Aus- und Weiterbildung, Einsatzkleidung, Koordination vor und in den Einsätzen und Supervision. Sie können mit Ihrer Kollekte diese seelsorgerliche Arbeit erhalten. Jetzt gleich für die Jugendlichen der Eigengemeinde und für die Notfallseelsorge am Ausgang. Gott segne Gaben und Geber. Wir beginnen sozusagen mit dem zweiten Lied. Die Nummer 690, Auf Seele Gott zu loben. Gottes wollen wir fortsetzen und gemeinsam Psalm 107 lesen. Sie finden unter der Nummer 747 und wir lesen im Wechsel. 747, beide Teile, oder sagen wir so, ist sogar ein dritter, 1 und 2. Ich fange an. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich.
So sollen sagen, die erlöst sind durch den Herrn, die er aus der Not erlöst hat.
Die er aus den Ländern zusammengebracht hat, von Osten und Westen, von Norden und Süden. Die Irre gingen in der Wüste auf ungebahntem Wege und fanden keine Stadt, in der sie wohnen konnten.
Die hungrig und durstig waren und deren Seele verschmachtete.
Und dann zum Herrn riefen in ihrer Not und er errettete sie aus ihren Ängsten.
Und führte sie den richtigen Weg, dass sie kamen zur Stadt, in der sie wohnen konnten.
Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut.
Das ersättigt die durstige Seele und die Hungrigen füllt mit Guten.
So kommt und lasst uns anbeten. Wie wir schon in der Begrüßung gehört haben, sind wir keine Gäste und keine Fremden für Gott. Wir sind seine Familie. Ihm, unserem Gott, können wir alle unsere Sorgen, Nöte, auch unsere Schuld bekennen und dürfen auf seine Gnade vertrauen. Jetzt ist Zeit für ein kleines persönliches Gebet und ich schließe mit einem lauten ab. Lieber himmlischer Vater, du schenkst uns alles, was wir zum Leben brauchen. Du schenkst uns Christus, deinen Sohn. Er ist das Brot des Lebens. Mache unsere Herzen weit, dass wir wahrnehmen, wie reich deine Güte ist für alle Menschen. In unserem Herrn Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir singen gemeinsam. Die Schriftlesung für diesen Sonntag.
Die heutige Lesung steht in Johannes 6, Verse 1 bis 15. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung die Speisung der 5000. Danach ging Jesus weg auf die andere Seite des Sees von Galiläa oder Tiberias und es folgte ihm eine große Menschenmenge, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus ging aber hinauf auf den Berg und setzte sich dort zu seinen Jüngern. Es war aber das Passa nahe, das Fest der Juden. Als nun Jesus die Augen aufhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kommt, spricht er zu Philippus: Woher sollen wir die Brote kaufen, dass diese essen? Dies sagte er, aber um ihn zu prüfen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 2000 Denare Brote reichen nicht für sie hin, denn sie, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, spricht zu ihm: Es ist ein kleiner Junge hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist dies unter so vielen? Jesus sprach: Mach, dass die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Es lagerten sich nun die Männer an Zahl etwa 5000. Jesus aber nahm die Brote und als er gedankt hatte, teilte er sie denen aus, die da lagerten. Ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber gesättigt waren, spricht er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts umkommt. Sie sammelten nun und füllten 2 Handkörbe mit Brocken, von denen 5 Gerstenbrote, welche denen, die gegessen hatten, übrig blieben. Als nun die Leute die Zeichen sahen, dass Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Denn nun, da Jesus nun erkannte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück. Er allein. Halleluja.
Worten wollen wir unseren Glauben gemeinsam laut bekennen und stehen dazu auf. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir können Platz nehmen und singen ein Lied, du meine Seele singe. Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei nun mit euch allen. Amen. Der Predigttext für den Abschnitt, der Predigttext ist für heute Morgen, ist der erste Brief aus dem ersten Brief des Paulus nach Korinth. Korinth war zur Zeit des Paulus eine aufblühende Hafenstadt. Durch ihre Wirtschaftskraft zieht sie viele Bewohner des Römischen Reiches an. Dadurch siedeln sich auch so die verschiedensten Religionen in Korinth an. Da, wo es gut läuft, da, wo man reich werden kann, wo es Lohn und Arbeit gibt, da zieht es Menschen halt hin. Ein wenig vergleichbar auch mit unserer heutigen Situation. Wir wohnen auch in einem reichen und friedlichen Land. Daran möchten andere Menschen Anteil haben. Ja, Korinth war also eine bunt gemischte Stadt mit einer gewissen Bedeutung. Ihre günstige Lage machte sie zum wichtigen Warenumschlagplatz zwischen Ost und West und Korinth wurde reich. Aber neben diesen vielen neuen Reichen gab es auch sehr viele Sklaven. Tja, kann man sich vorstellen, da waren soziale Spannungen vorprogrammiert. Im Jahre 50 nach Christus hatte Paulus auf seiner zweiten Missionsreise diese Gemeinde gegründet. Gott hatte in einer Nachtvision Paulus ausdrücklich Mut gemacht, dort nach Korinth zu fahren. Während er in Philippi, Thessalonich, Beröa und Athen nur ein paar Wochen evangelisiert hatte, blieb er in Korinth ungewöhnlich lange. 1,5 Jahr wohnte er dort. Und es entstand in dieser Zeit eine blühende Gemeinde. Nach dem Abschied von Paulus aus Korinth kamen andere Verkündiger dort nach Korinth. Und so bildeten sich so ein gewisses Klüppchenwesen. Die einen favorisierten den Petrus, so als Anführer und Papst. Die anderen den Paulus, also der Gründung der ersten Zeit mit Blick auf die Wurzeln. Dann gab es einen Apollos, das war ein guter und bedeutender Redner, ein großer Denker, der mehr so die intellektuelle Seite ansprach. Und so hatte jede Gruppierung gute Meinungen und Argumente, warum sie diesem Prediger so nachfolgte. Und damit ging so die Mitte des Glaubens etwas verloren. Und da sagt Paulus so, da stach Paulus rein, das ist der Punkt, wo ich jetzt mal intervenieren muss in seinem Brief. Das, was das Wichtigste ist, die Mitte, die Botschaft vom Kreuz, darum geht es. Nicht um diesen oder jenen, um diesen oder jeden Verkündiger und Klüppchen, die da Anhänger sind, sondern es geht um Gott und seinen guten Willen für uns Menschen. Und genau das ist der Abschnitt von heute Morgen, 2. Korinther 2, 18 bis 25. Das Wort vom Kreuz. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Kraft Gottes und Gottes Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser als Menschen sind. Und die göttliche Schwachheit ist stärker als die Menschen sind. Das Wort vom Kreuz, die Botschaft, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, am Kreuz für die von Gott geliebten Menschen gestorben ist, ist für Paulus der Kern. Und dieser Kern ist für ihn unverzichtbar. Aber gleichzeitig ist es ja auch schwer verständlich. Gott stirbt da, schwach und von Menschen gequält am Kreuz. Das ist für viele Menschen nicht vorstellbar. Ein Witz, so kann das doch nicht gelaufen sein. Ein Gott, der sich nicht selber retten kann, kann doch kein Held sein, oder? Wie groß diese Torheit für die Menschen der damaligen Zeit gewesen sein muss, können wir gar nicht bis ins Letzte so erfassen. Ein Mensch am Kreuz gekreuzigt, der stirbt nicht nur einfach. Er stirbt auf die allerwürdeloseste Art, die es für diese Zeit überhaupt gab. Für uns ist ein Kreuz ein positives Beispiel, was wir an der Wand hängen haben, vielleicht um den Hals. Aber zu Jesu Zeiten bedeutete das eine Ehrlosigkeit, die wir uns nicht vorstellen können. Am Kreuz aufgehängt zu werden, galt als qualvollste und schändlichste Art der Todesstrafe. Die Botschaft, dass nun die Menschen durch den Tod eines Gekreuzigten gerettet werden, Paulus schreibt selig werden, muss total unsinnig erscheinen. Das Kreuz war ehrlos, anstößig, für die Juden wie für die Griechen eine totale Zumutung. Für die Juden war es ein Skandal. Sie warteten doch auf den Messias, der sie bestätigt, der Ordnung schafft, der sie die Bösen bestraft und die Guten, also sie, belohnt. Für die Juden sollte der Messias das Gottesreich auf Erden gründen, ein Messias der Kraft und der Stärke, der sie von den Römern befreit. Ja, Jesus tat ja viele Wunder, aber er endete dort am Kreuz. Er konnte doch nicht der von Gott versprochene Retter sein. Zumal es im 5. Buch Mose heißt, dass der am Kreuz Hängende verflucht ist. Daher war der Anspruch von Jesus für die Juden ein Skandal. Für die Griechen sah es nicht viel anders aus. Die antiken Griechen wollten rhetorisch gute Reden hören. Alles musste mit philosophischem Denken erfasst werden können. Ihr Ideal war Stärke und Weisheit. Also muss ein Gott, dem sie glauben, auch stark sein. Ein Gott, der in Schwachheit am Kreuz starb, das war eine Zumutung. Nee, das war eine Lachnummer. Dummes Zeug war das für die Griechen. Stellt sich uns heute die Frage, haben sich unsere Ansichten über einen wahren Helden geändert? Wenn wir uns Helden, Anführer, Heilsbringer so in den Filmen und Büchern so anschauen, müssen diese doch einfach stark sein, oder? Den Gegnern die Stirn bieten und notfalls den Frieden dann auch mal mit Gewalt bringen. Was wäre denn Superman wert, wenn er sich von seinen Widersachern überwältigen ließe und sich nicht befreite, um dann stärker zurückzuschlagen? Ein besiegter Held ist doch in unserer Zeit auch kein wirklicher Held, oder? Schwachheit ist keine Eigenschaft eines Anführers. Dann passt vielleicht Jesus in unsere Zeit auch nicht als Heilsbringer. Noch einen zweiten wichtigen Punkt. Die Weisheit der Griechen baute darauf, dass der Mensch im Kern gut ist, einen göttlichen Funken in sich trägt und letztendlich auch die Kraft in sich trägt, gut zu handeln, gut zu sein, gut zu werden. Auch das passt nicht so richtig mit der Botschaft vom Kreuz zusammen, dass Jesus für Sünder in die Welt gekommen ist, dass er Vergebung bringt. Für die Griechen ist Gott das Höchste, die Spitze, der Garant des Kosmos. Er ist unbewegtes, reines Sein. Ein Gott, der sich in Bewegung setzt, der Mensch wird, der ans Kreuz geht, sich schlagen und verspotten und töten lässt, ist für griechische Denker dumm. Eine Entwürdigung Gottes. So kann für griechisches Denken, das uns bis heute prägt, Gott doch nie und nimmer sein. Also zum einen, die Weisheit unserer Welt ist nicht vergebens, soll nicht schlecht gemacht werden, wird nicht abgelehnt. Es ist Gottes Gabe, dass wir Menschen denken, forschen, erkennen, erfassen können. Das hat die Weisheit von Gott erst möglich gemacht. Er selbst hat auch den Menschen zu seinem Bilde gemacht, auch uns. Zu einem Gegenüber, das er anredet, segnet und beauftragt. Aber das Ziel der Weisheit darf nicht sein, dass der Mensch sich zum Gott erhebt. So sind die Juden und die Griechen, so wie sie Paulus in unserem Text beschreibt, Beispiele für menschliches Denken. Die einen suchen nach sichtbaren Zeichen für Gottes Wirken in der Geschichte. Die anderen wollen die Welt erkennen, verstehen, einordnen. Sie wollen sich Gott über ihr eigenes Denken und über ihr eigenes Verstehen erschließen. Ja, dann ist das Kreuz Anstoß und Skandal. All diesen Erwartungen widersprechend bezeichnet Paulus das Wort vom Kreuz als Kraft Gottes, als Dynamit. Gottes Wort wirkt wie Dynamit. Gott sprengt menschliche Vorstellungen und Selbsterlösungsideen. Und die Kreuzigung Jesus ist kein Betriebsunfall in Gottes Plan. Sie ist Zielpunkt seines Heilsplanes für uns. Da ist nicht einfach was schiefgegangen in Gottes Planung und sein Sohn hat nur leider sterben müssen. Gott hat diesen Weg gewollt und er hat ihn selber ermöglicht, gewählt. Und weil er es das so getan hat, weil er uns, das hat er getan, weil er uns gewollt hat. Er hat sich zu uns auf den Weg gemacht und Vergebung möglich. Durch das Kreuz streckt er seine Hand zu uns aus. Gott wird schwach. In Jesus, in seiner Schwachheit, in Golgatha am Kreuz, trifft unsere Schwachheit. Gottes Plan hat am Kreuz nicht versagt. Er fängt in Jesus mich, in meinem Versagen und meiner Schwachheit, uns auf. Die eigene Schwachheit und auch Schuld zu erkennen, zu akzeptieren und einzugestehen vor Gott, ist schwierig für uns Menschen, damals wie heute. Wir streben nach Heldentum und Erfolg. Wir wollen doch alle gerne Macher sein. Aber wenn das nicht so ist, wenn wir in der Tiefe sind, da begegnet uns Gott und will uns aufhellen. Da, in der Schwachheit, begegnet uns Gott und reicht uns seine Hand, schenkt der barmherzige Vater sein Heil und wahres Leben bis in Ewigkeit. Jesus hat mal gesagt, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Und so bleibt es uns nicht erspart, über unsere eigenen Verwundungen und unsere eigene Schuld, unsere eigene Schwachheit nachzudenken und sie ans Kreuz zu tragen. Dorthin, wo Gott mit seinem Heil schon wartet. Wer sich unterm Kreuz erkennt, der darf Mut fassen. So ist für die einen das Kreuz ein Zeichen der Ohnmacht und Skandal. Für die anderen diese Botschaft ein Unsinn. Für die aber, denen Gott die Einsicht schenkt, dass sie nicht den Weg zu Gott suchen müssen, sondern Gott auf dem Weg zu ihnen unterwegs ist, wird das Kreuz zur rettenden Kraft und zur rettenden Wirklichkeit. So wie Paulus schreibt, kann man sich das Heil nicht durch einen intellektuellen Erkenntnisprozess aneignen, sondern im Gehorsam, im Blick auf Jesus. In unserem Text heißt es, Gott gefiel es wohl. Also es war Gottes Wille, uns zu retten. Alle Wege menschlicher Weisheit endeten und enden bis heute in Sackgassen, auch die größten und edelsten religiösen Systeme, wenn sie sich nicht auf Gott verlassen. Aber Gott lässt uns nicht los. Er verlor nicht das Interesse an uns. Wörtlich könnte man diese Aussage, Gott gefiel es wohl, auch so übersetzen, Gott hatte Lust. Er wollte unbedingt den Weg zu sich öffnen. Er wollte retten. Der am Kreuz Verstorbene will das Leben geben. Im Sterben ist Leben. An diesem so schändlichen Holz gewinnt der verlorene Mensch die Ehre. In der Vernichtung wird das ewige Leben gewonnen. Daran gilt es sich festzuhalten, zu glauben. Diesem Ruf und Angebot ist Vertrauen entgegenzubringen, weil diese Rettung ist immer nur ein Angebot. Es wird einem nicht aufgezwungen. Die Rettung geschieht an allen, die daran glauben, die auf dieses törichte Handeln Gottes hin ihre eigenen Anstrengungen aus eigenen menschlichen Mitteln aufgeben und Gottes Tat in Jesus Christus an sich wirken lassen. Wir müssen einfach zu Gottes Liebe Ja sagen. Die Pointe von 1. Korinther ist, dass die von Menschen überlegte Weisheit Gottes ausgerechnet am Kreuz endet, dass nach den weltlichen Maßstäben gerade der Inbegriff von Torheit und Schwäche ist. Gott stellt unsere menschlichen Maßstäbe ins Abseits. Ich darf schwach sein. Ich darf Fehler machen. Ich darf so zu Gott kommen. Sich einen Weg am Kreuz vorbeizubahnen, bedeutet verloren zu sein. Gottes Botschaft ist ganz einfach. Er will uns retten, wenn wir ihm vertrauen. Auch für viele Menschen unserer Tage ist die Botschaft vom Gekreuzigten Torheit, Ärgernis. aber daran entscheidet sich ihre und meine Ewigkeit. Gott hat so gewählt, wir können es nicht ersparen. Und auch wir, wenn wir ans Kreuz glauben, werden vielleicht verlacht und verspottet, weil das Geschehen nicht in die Zeit passt. Wenn wir uns zu Jesus und seiner Schwachheit bekennen, kann uns das schon Unverständnis oder gar Spott einbringen, weil es einfach nicht verständlich, nicht vernünftig ist. Aber es ist Gottes Erlösung. Der erste Vers, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden, uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft, hat also nicht an Aktualität verloren. Was damals an diesem Karfreitag geschehen ist, passt bis heute nicht in unser menschliches Bild und unsere Vorstellung. Aber es ist der von Gott gewählte Weg, den er gegangen ist, um uns abzuholen. Ein nicht bekannter Verfasser hat das in ein paar kurzen Sätzen auf den Punkt gebracht. Diese möchte ich zum Schluss lesen. Wenn Wissen unser größtes Bedürfnis wäre, hätte Gott uns ein Universalgenie geschickt. Wenn Technik unser größtes Bedürfnis wäre, hätte Gott uns einen Wissenschaftler geschickt. Wenn Geld unser größtes Bedürfnis wäre, hätte Gott uns einen Ökonomen geschickt. Wenn Unterhaltung unser größtes Bedürfnis wäre, hätte Gott uns einen Unterhaltungskünstler geschickt. Da aber nun Vergebung unser größtes Bedürfnis ist, hat Gott uns einen Retter geschickt. Amen. Und der Friede, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir singen noch ein Lied. Ich habe nun den Grund gefunden, die Nummer 354. Wenige Termine. Morgen Montag, 20.07. um 15 Uhr trifft sich der Spielekreis hier im Gemeindehaus und am Dienstag, am 21. um 19 Uhr die Trauergruppe Raum geben. Am Freitag trifft sich das Presbyterium zur Sommersitzung und am kommenden Sonntag, am 26., fahren unsere Jugendliche in Freizeit an den Ruhrsee. Und wie Sie vielleicht beim Reinkommen gesehen haben, lade ich Sie herzlich, sozusagen stellvertretend zum Kirchenkaffee ein und sage auch schon mal Tschüss. Wir haben heute einen bisschen vollen Tag, von daher sparen wir uns leider heute den Kaffee, aber ich wünsche Ihnen da eine gute Zeit. Dann wollen wir gemeinsam beten, stehen dazu auf. Ja. Und da wir gemeinsam beten, bitte ich Sie einzustimmen ins Herr, erbarme dich. Herr unser Gott, in unserer gnadenlosen Welt leiden und verzweifeln viele Menschen, weil ihnen andere Hab und Gut, Entfaltungsraum, Gesundheit und Freiheit rauben. Wer Macht hat, setzt sich durch, zu oft gilt dieses. Aber Recht muss doch auch Recht bleiben und Menschenwürde, Menschenwürde. So rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Herr unser Gott, viele Menschen werden bei uns abgeurteilt und abgeschoben. Niemand gibt ihnen mehr eine Chance. Das geht alten Menschen ebenso wie jungen. Sie alle brauchen Menschen, die ihnen zuhören und für sie da sind. Menschen, die ihnen etwas zutrauen. Da hinein rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Herr unser Gott, schenke uns Menschen, die freundlich und verständnisvoll mit uns umgehen, die uns aber auch die Wahrheit nicht vorenthalten. So bitten wir dich untereinander um ein offenes und faires, liebevolles Miteinander und rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Herr unser Gott, mach uns zu Menschen, bei denen man sich zu Hause fühlt, angekommen, aufgenommen. Hilf uns, barmherzig zu sein und weiterzugeben von all diesem Guten, das du uns schenkst. Sende uns, damit wir einander zum Leben helfen. Schenk uns die Kraft und die Liebe dazu. Und wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bringen die Menschen vor dich, die uns am Herzen liegen und beten für sie in der Stille. Gemeinsam rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Wir danken dir, dass du uns liebevoll anblickst, mit offenen Armen auf uns zugehst. Du bist barmherzig, geduldig mit uns und gütig. Wir beten gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib du uns heute und vergib du uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch ein letztes Lied. Lass mich dein Sein und Bleiben. Gemeinsam wollen wir noch um Gottes Segen bitten, stehen dazu auf. So geht in diesen Sonntag und in die vor uns liegende Woche mit dem Segen unseres Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Wir hören noch ein Ausgangsstück.